The Pioneer Morning Briefing mit Gábor Steingart.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gábor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 4. August.
Ended 8 unendable wars in 10 months. These were unendable wars.
Donald Trump sah im Spiegel, also im eigenen Spiegel, immer einen Präsidenten des Friedens, der schon 8 Kriege beendet hat. So hat er es oft gesagt. Im Wahlkampf lautete das große Versprechen: keine neuen Kriege, no new wars.
I will tell you, you're not going to have a war with me and you're not going to have a third world war with me. That I can tell you.
Tempi passati. Der Irankrieg ist in vollem Gange, auch wenn er ihn anfangs nur als Exkursion klein geredet hatte.
This was just an excursion into something that had to be done.
Donald Trump hat eine wichtige Lektion verpasst als Präsident. Es sind nämlich nur 3 Worte. 3 Worte, die jeder US-Präsident, aber auch jeder Bundeskanzler kennen sollte. Naja, und alle, die es noch werden wollen. Zu diesen 3 Worten gibt es eine kleine Anekdote. Es war der Abend des 30. Juni 2009. Der Ort des Geschehens, die private Residenz von Präsident Barack Obama im Weißen Haus. 9 hochkarätige Historiker waren anwesend. Obama hatte sie eingeladen. Obama ging um den Tisch, sprach jeden einzelnen dieser Geschichtswissenschaftler mit Namen an und bat ihn, über den Präsidenten zu sprechen, den er am intensivsten erforscht hatte. Was Barack Obama an diesem Abend, er war frisch im Amt, umtrieb, war die Frage: Wie werde ich ein transformativer Präsident? Also einer, der die Reformagenda von Hope und Change auch wirklich durch die 4-jährige Amtszeit trägt. Einer, der den Unterschied macht. Das ganze Hope and Change war ja der Kern seiner Kampagne gewesen.
Hope, hope in the face of difficulty. Hope in the face of uncertainty. The audacity of hope.
Tja, und was hatten die Historiker für einen klugen Rat für ihn parat? Die Runde riet nahezu einhellig davon ab, die amerikanische Armee laufend zu benutzen. Sie rieten davon ab, die US-Armee Präsenz in Afghanistan zum Beispiel auszubauen. Ohnehin solle man, sagten sie, Krieg nicht als Fortsetzung der Politik begreifen. Der renommierte Harvard-Historiker Robert Dallek, heute 92 Jahre alt, der war es, der die 3 entscheidenden Worte dann aussprach. War kills reform. Krieg tötet Reformen. Sehr viel später hat Dallek über diese Szene dann vor Publikum gesprochen.
And I then said to him, Mr. President, I teach a rule in American history that these big wars kill off domestic reform programs. World War I killed off progressivism. Franklin Roosevelt said, Dr. New Deal's been replaced by Dr. Win the War. Harry Truman's fair deal went a glimmering with Korea, you see, and of course Vietnam.
Dalek zog historische Parallelen. Der Erste Weltkrieg killte Wilsons progressive Politik. Franklin D. Roosevelt's New Deal geriet durch den Krieg, den Zweiten Weltkrieg, ins Hintertreffen. Aus Mr. New Deal wurde Dr. Win the War, erklärte Dalek. Aber auch Lyndon B. Johnson, der als Vice President ins höchste Amt rückte nach dem Attentat auf JFK, strebte wirklich große Reformen an. Sein Konzept der Great Society, der großartigen Gesellschaft, brachte dann auch den Civil Rights Act, Medicare, die Krankenversicherung für Senioren und eine echte Armutsbekämpfung. Aber ja, dann eskalierte dieser Lyndon B. Johnson den Vietnamkrieg. Aus Beratern wurden Soldaten, aus Soldaten eine ganze Armee. Das Ganze verschlang Aufmerksamkeit, seine Aufmerksamkeit, das Budget des Staates, sein politisches Kapital. Tja, und am Ende verschlang es seine Präsidentschaft. Der Krieg hatte die Reformen getötet und damit auch seine politische Karriere. Der Mann trat kein zweites Mal an. Er starb wenig später mit 64 Jahren. War kills reform. Die Wucht dieses Satzes wirkt bis heute. Auch für Trump übrigens. Mit dem Beginn des Iran-Feldzuges ging die bisherige Agenda dieses Präsidenten in Flammen auf. Die Renaissance der klassischen Industrie, tja, jetzt nachrangig. Das Steuersenkungsversprechen, irreal geworden. Die Inflation, sie steigt. Und von einer Politik der No New Wars hat er sich endgültig verabschiedet.
I will tell you, you're not going to have a war with me and you're not going to have a third world war with me, that I can tell you.
Auch für Wladimir Putin gilt, der Ehrgeiz des Modernisierers Putin von 2018 ist unter dem Druck der Ereignisse erloschen. Putin wollte Russland bis 2024 unter die 5 größten Volkswirtschaften der Welt katapultieren. So stand es im Dekret von 2018, in dem festgehalten wurde, Russland solle, Zitat, in die Gruppe der 5 größten Volkswirtschaften aufsteigen. Es kam exakt umgekehrt. Russland steigt ab. Und Friedrich Merz? Nein, der Kanzler hat keinen eigenen Krieg gestartet, natürlich nicht. Aber er ist Opfer. Opfer der russischen Kriegsmaschinerie und auch der Trumpschen Abenteuerlust. Der Satz »War kills reform« hängt wie eine Drohung, auch über seiner Kanzlerschaft. Es sind nicht seine Kriege, aber er muss sie mitfinanzieren und er muss aufrüsten. Diese Kriege killen auch seine Reform, zumindest mal die Aufmerksamkeit und das Budget. Dieser Krieg jetzt in der Ukraine, Luftlinie rund 800 Kilometer vor unserer Haustür, frisst finanzielle Ressourcen und die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit und des Kanzlers. Er ist der Außenkanzler, oft im Flieger und immer an der Seite der Ukraine.
Wir wünschen uns eine souveräne und demokratische Ukraine als einen kraftvollen Partner.
Der Außenkanzler verdrängt den Reformkanzler, aber nicht, weil Friedrich Merz gerne reist. Er verdrängt ihn, weil Trumps Irankrieg und Putins Ukraine-Feldzug die Aufmerksamkeit und die Ressourcen des Landes binden. Nichts wächst so schnell in Deutschland wie der Wehretat. Fazit. Für jeden Reformkanzler gibt es gute Gründe, den Weg zum Frieden zu suchen. Und für uns als Deutsche auch den mit dem großen östlichen Nachbarn. Auffällig ist in diesem Zusammenhang, dass es eine wichtige Nation gibt, die seit Jahrzehnten ihre innenpolitische Reformagenda vorantreibt und sich der Kriegsführung konsequent verweigert. China. Der ökonomische Erfolg spricht für sich. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Der Süden Europas brennt und wie die Waldbrandprävention in Deutschland aussieht und ehrlich gesagt, warum das Ganze nicht bei den Eigentümern der Wälder abgeladen wird, das bespreche ich jetzt mit dem Feuerökologen Alexander Held.
Wir leisten uns ja auch, ich sage jetzt mal überspitzt formuliert, Wolfsberater, aber 5 oder 10 Feuerberater auf Bundesebene, das scheint tatsächlich unmöglich zu finanzieren.
Wir werfen einen kurzen Blick auf das Geschehen an den Finanzmärkten heute Nacht und wir beglückwünschen Phil Collins zu seinen vielseitig begabten Kindern. Auch wenn die Situation sich mittlerweile entspannt hat, es brennt in Südeuropa, insbesondere Spanien, Portugal, Frankreich, Griechenland, auch die Türkei. Riesige Waldflächen stehen in Flammen. Die Brandsituation ist auch in Deutschland nicht ganz ohne. Allein in Brandenburg sind rund 540 Hektar Wald in Rauch aufgegangen. Und warum das so ist und warum die Eigentümer dieser Wälder sich offenbar gar nicht verantwortlich fühlen, das bespreche ich jetzt mit Alexander Held. Er ist einer der renommiertesten deutschsprachigen Feuerökologen. Er ist Senior Expert am European Forest Institute in Bonn und Präsident der International Association of Wildland Fire for Europe ist er auch. Der Mann hat studiert, unter anderem die Brände in Südafrika studiert und hier ist unser Gespräch. Einen schönen guten Morgen, Alexander Held.
Schönen guten Morgen.
Die Wälder brennen, Held, und alle Welt kümmert sich jetzt darum, was mit dem Umbau des Waldes und der Bekämpfung zu passieren hat. Experten wie Sie auf allen Kanälen. Ich frage mich, warum kümmern sich nicht die, denen der Wald gehört, um diese Dinge? Warum werde ich übertreibe jetzt damit behelligt, dass Menschen, denen ja der Wald gehört und die normalerweise auch ein Geschäft mit diesem Wald machen, wir sprechen von der Forstwirtschaft, warum kümmern die sich nicht?
Ein großes Problem bei der Diskussion um den Waldbesitzer ist, dass es den Waldbesitzer so nicht gibt, sondern wir haben den Großprivatwald, den mittleren Privatwald, den Kleinprivatwald, den Kirchenwald, den Kommunalwald, den Landeswald und den Staatswald. Und zwischendrin Naturschutzgebiete. Also diese Zersplitterung 16 Bundesländer dazu noch. Sie merken, es wird eine ganz schön komplexe Situation, wenn wir sagen, wer macht denn jetzt wo, was genau und warum und basierend auf welcher Risikoanalyse. Also das ist leichter gesagt als tatsächlich umgesetzt mit den gegenwärtigen Strukturen.
Aber ich verstehe es trotzdem nicht, Herr Held, denn so wie Häuser, Fabrikanlagen, auch landwirtschaftliche Flächen, jedes Stück Wald, das da brennt, hat im Grundbuch einen Eigentümer. Jetzt wird mit viel staatlichem Aufwand in Gestalt der Feuerwehren privates Eigentum gelöscht. Und für mich ist auch privates Eigentum, wenn es halbstaatlichen Akteuren gehört, diese Menschen sind, wenn es private sind, sehr reiche Menschen. Die Familie von Turn und Taxis und andere kommen einem in den Kopf dabei. Warum höre ich von denen nichts? Warum sind die nicht an vorderster Front, um Menschen wie Sie zu beschäftigen für die Wildbrandprävention?
Sehr gute Frage. Also ich spreche jetzt auch, wie Sie das nett formuliert haben, eigentlich als Betroffener. Es ist schon so, wir haben eine gewisse Diskrepanz. In jedem Landeswaldgesetz steht die Waldbrandprävention im Pflichtenheft des Besitzers. Also vor allem in größeren Wäldern, sprich Landeswald, große Privatwald etc., da wird durchaus investiert in Wegebau, Wasserentnahmestelle, Brandschutzstreifen, Schutzkonzepte, Waldumbau etc. Also da wird durchaus was gemacht. Was fehlt, ist, sagen wir mal, der gesellschaftliche, und das geht weit über den Waldbesitzer hinaus, der Konsens, dass wir dieses Thema tatsächlich angehen müssen mit einer gewissen Expertise und mit einer gewissen Manpower. Wir haben das vorgemacht in Forschungsprojekten, wo wir mal so quasi funktioniert haben wie ein Kompetenzzentrum. Und das ist nicht teuer. Also ne, wir leisten uns ja auch, ich sage jetzt mal überspitzt formuliert, Wolfsberater. Aber 5 oder 10 Feuerberater auf Bundesebene, das scheint tatsächlich unmöglich zu finanzieren. Und das ist natürlich, das geht schon weit über den Waldbesitzer hinaus, aber schließt ihn mit ein natürlich, das stimmt.
Aber Herr Held, ich schaue mit der Brille der Ökonomie auf das Thema und frage mich, ob hier, angefangen von den Strafen bis hin zu den Versicherungssummen, ob der ökonomische Incentive der Eigentümer, egal ob staatlich oder privat, hoch genug ist, dass sie sich rational verhalten. Irgendwer verhält sich ja hier nicht rational, sonst würde ja nicht ein Gutteil von Europa in Flammen stehen. Und möglicherweise sind ja die Strafen, aber auch insgesamt die Ermittlungen von Staatsanwälten in diesen Angelegenheiten, vielleicht aber auch die Versicherungssummen zu gering, als dass hier wirklich ein Fokus auf die Verhinderung des Schadensfalles liegt. Alle nehmen das offenbar ja leichten Herzens in die Bücher und niemand wird arm dabei.
Statistische Wahrscheinlichkeit. Also der Waldbesitzer geht, soweit er kann und soweit sein Risikobewusstsein das hergibt und er sich das leisten kann. Ne? Die Wahrscheinlichkeit, dass mein Wald irgendwo brennt, ist also tatsächlich deutlich geringer, als dass er vom Borkenkäfer gefressen wird oder vertrocknet oder vom Sturm umgeblasen wird und so weiter. Das heißt, es ist irgendwo eine Abwägung. Jetzt gehen wir weiter. Wenn der Wald brennt, ist ja nicht nur der Besitzer betroffen, sondern staatliche Infrastruktur, Häuser, Menschenleben etc., also die Gesellschaft, der Staat. Und der Staat hat keinerlei Bauchschmerzen, sehr viel Geld zu mobilisieren für die Bekämpfung.
Wir reden immer über den Brand und die Brandgefahr. Wir reden zu wenig, meiner Ansicht nach, über die Brandstifter. Sie sagen in jedem Ihrer Interviews, es ist nicht der Klimawandel, es ist menschengemacht. In überwiegendem, also über 90% aller Fälle. Damit müssten wir doch auch mal über die Brandstifter reden. Was sind das für Menschen? Was haben die für Interessen? Wer deckt die eigentlich? Ich lese in der Zeitung nichts von den Brandstiftern.
Ja, weil wir, wenn wir seriös bleiben wollen, nicht über die oder in den seltensten Fällen tatsächlich über die Ursache eines Brandes eine qualifizierte Aussage machen können. Wir stellen uns natürlich gerne vor, weil Feuer etwas ist, was wir emotional verurteilen und so weiter und es auch nicht in unsere Ökosysteme bisher gepasst hat. Also Feuer, das muss jemand mit schlechten Absichten sein. Der Brandstifter befriedigt auch unser Bedürfnis, einen Schuldigen zu finden, ja. Aber klar, wir sehen ja diese Meldungen, das war eine Glasscherbe oder Zigarette oder man hat eben Zeugen, also gut, der Mähdrescher hat Funken geschlagen und so weiter. Aber wir tappen da, ich will nicht sagen, wir tappen im Dunkeln, weil wir uns diese Mühe zu sagen, wir untersuchen wirklich selten machen. Und dann deswegen haben wir auch Statistiken, die wenig belastbar sind, tatsächlich bis auf die seltenen Fälle, wo man sagen kann, ich habe den Mähdrescher gesehen, der Funken schlägt oder den Blitzeinschlag. Aber ja, wir wissen.
Das heißt, wir wollen das gar nicht so genau wissen, was die Ursache ist und wer der Verursacher ist. Kann das sein?
Also einfaches Beispiel. Ich glaube noch nicht mal, dass wir das nicht wissen wollen. Ich glaube einfach aufgrund der mangelnden Historie bei uns ist das noch unterentwickelt. Also wenn wir andere Bereiche anschauen, also wenn ein Haus brennt oder so, dann gibt's natürlich den Ermittler, der schaut und den Sachverständigen, der schaut, wo ist denn das Feuer ausgebrochen? War das der Toaster in der Küche, ja, oder war das die Brandstiftung im Keller? Das ist ja der Standard. Diesen Standard haben wir halt nicht im Bereich Vegetationsbrand. Das mag irgendwann mal kommen, ist aber im Moment tatsächlich nicht die höchste Priorität auf der Dringlichkeitsliste, sondern das sind wir ja noch, ganz abgesehen vom Waldumbau, was wir vorher hatten, Ausbildung, Ausrüstung, Strategie, Taktik, Diskussionen um, brauchen wir Flugzeuge, brauchen wir keine Flugzeuge. Das ist im Moment alles dringlicher, als den Luxus noch zu diskutieren, zu untersuchen.
Herr Held, ich glaube, wir haben es einmal umrundet. Wir haben mehr verstanden über die Hintergründe, die ökonomischen Hintergründe dessen, was sich da vor unseren Augen schockierenderweise abspielt. Und dafür möchte ich mich bei Ihnen bedanken. Vielen Dank, Alexander Held.
Ich bedanke mich.
Als guter Manager muss man auf zweierlei Weise führen. Den eigenen Unternehmensbereich, klar, Mitarbeiter, Prozesse, aber, und jetzt kommt's, auch sich selbst. Die eigene Energie und Gesundheit sind kein Lifestyle- oder Wellness-Thema, sondern Teil von guter Führung. Wir als Journalisten bei Pioneer wollen nicht nur darüber schreiben, wir wollen, dass es besser wird. Wir wollen tatsächlich hilfreich sein. Auf der MyWay zum Beispiel, dem Strategiegipfel für den Mittelstand, geht's neben KI und Wirtschaftspolitik genau darum. Mentale Gesundheit, Ihre als Führungskraft und die der Mitarbeiter. In verschiedenen Keynotes und aber auch Masterclasses lernen, hören Sie, wie Sie den großen Burnout verhindern, wie Sie mit Druck umgehen, wie Sie, die Regulation des eigenen Nervensystems auch bei Stress so hinbekommen, dass der Kopf klar bleibt. Alle Infos und Tickets für die MyWay, die am 23. und 24. September in Berlin stattfindet, in den Shownotes dieses Podcasts. Ich würde mal vorschlagen, wir sehen uns.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Das erfahren Sie im neuen Podcast Frontrunners von den Pioneers, immer börsentäglich um 5, das Update von den internationalen Kapitalmärkten. Das ist gut für den Kopf und gut fürs Portfolio ist es auch. Hier das Jüngste von heute Morgen um 5.
The Pioneer Frontrunners, das 5 AM Finanzmarkt-Update von Gabor Steingart.
Der Dow Jones hat auf Rekordhoch geschlossen. Amazon hat erstmals die Marke von 3 Billionen US-Dollar Börsenwert überschritten. Die Aktien von Nvidia und Meta sind stark gestiegen. Die von Alphabet und Microsoft haben ebenfalls zugelegt. Nach Börsenschluss in New York haben die Futures auf alle drei großen US-Indizes noch einmal leicht zugelegt. Die neuen Quartalszahlen von Palantir haben die Erwartungen übertroffen. Der Umsatz ist um 93% gestiegen. Zahlen gab es auch von Snap. Der Umsatz war höher als erwartet. Die Snap-Aktie lag nachbörslich rund 8% im Plus. In Asien ist die Stimmung zum Start verhalten. Die Leitbörsen in Japan und Südkorea sowie Chinas große Handelsplätze in Hongkong und Shanghai haben sich am frühen Morgen allesamt nahe der Nulllinie bewegt, mit leichter Tendenz ins Minus.
Pioneer Frontrunners ist frei zum Hören, unter anderem auf Spotify und Apple Podcasts und auch auf thepioneer.de. Folgen Sie uns gern, dann verpassen Sie keine Folge. Viel Vergnügen.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass Phil Collins nicht nur seit Jahrzehnten erfolgreiche Songs produziert, sondern auch seine Kinder sehr erfolgreich sind. 5 Kinder hat der Mann insgesamt, eins davon ist Lily Collins. Sie ist groß in Hollywood unterwegs als Schauspielerin. Man kennt sie unter anderem aus dieser Netflix-Hitserie.
Solche Zweifel hatte ich früher nie. Und seit ich in Paris bin, ist mein Leben ein Chaos. Und dramatisch und kompliziert.
Tja, Emily, Sie werden mit jedem Tag französischer.
Als Marketing-Expertin Emily aus Chicago macht diese Collins-Tochter seit mittlerweile 5 Staffeln schon Paris unsicher. Doch Phil Collins hat nicht nur einen in den USA erfolgreichen Schauspielsprössling zu bieten. Ein Sportler gibt's da auch in der Familie, nämlich seinen Sohn Matthew, Jahrgang 2004. Der ist Fußballer. Ja, noch nicht beim FC Bayern, aber ganz in der Nähe. Der 21-Jährige wurde für ein Jahr beim TSV 1860 München verpflichtet. Also erstmal nur bayerische Regionalliga für den jungen Mann. Im Sport helfen die Kontakte von Popstar-Eltern nur bedingt weiter. Da muss der Ball schon selber getroffen werden. Und gesund leben, das wäre auch wichtig. Der Vater war da im Übrigen seinem Sohn Matthew kein gutes Vorbild. Er hat zu viel gesoffen. In einem Interview mit der britischen Times erzählt er jetzt, dass er 2024, noch nicht lang her, fast an seiner Alkoholsucht gestorben wäre. Die Kinder waren schon ins Krankenhaus gekommen, um Abschied zu nehmen. Doch Phil Collins hat es geschafft, sagt er, Gott sei Dank. Jetzt kann er stolz sein auf sich und auf die nächste Collins-Generation. Ich wünsche Ihnen einen sportlichen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.